SWR 2 Kultur aktuell.
Sie hören SWR 2, schönen guten Morgen. Soweit sind wir also, dass die Bundeskanzlerin Beschlüsse zurücknehmen muss, die gerade mal einen Tag alt sind. Sehr ehrenwert, dass sich Angela Merkel dafür entschuldigt hat, zumal sie damit ja auch alle anderen Verantwortlichen in Schutz nimmt, die an diesen Entscheidungen beteiligt waren. Aber dass es so gekommen ist, hatte natürlich mit dem Thema Ostern und Osterurlaub zu tun. Wieso sollen sich Familien dann nicht treffen können, Gottesdienste möglichst nicht stattfinden? Wieso soll niemand mit seinem Campingwagen schön isoliert an der Nord- oder Ostseeküste stehen oder dort in einer Ferienwohnung sitzen, während 40.000 Urlauber mal eben mit dem Ferienflieger nach Mallorca düsen? Der Soziologe Dirk Becker von der Universität Witten-Herdecke hat dazu in der Neuen Zürcher Zeitung eine provokante Frage geäußert, ob die Sorglosigkeit solcher Reiseentscheidungen nicht von der Gewissheit herrührt, dass Papa Staat uns aus dem Schlamassel im Zweifelsfall schon immer irgendwie heraushelfen wird. Ich grüße Sie, Herr Becker.
Hallo, Herr Höfer.
Sie haben vorgeschlagen, zwischen Gefahr und Risiko zu unterscheiden. Gefahr ist beispielsweise ein Terroranschlag oder ein Erdbeben, da darf ich dann auf staatliche Hilfe hoffen. Aber wenn ich das persönliche Risiko eingehe, mich auf Mallorca mit dem Virus zu infizieren, ist das eigentlich meine eigene Schuld und muss ich auch selbst die Folgen tragen, richtig?
Ja, das ist eine Unterscheidung, die Niklas Luhmann schon vor 20 Jahren vorgeschlagen hat. Da hatten wir ja eine ganz große Welle der Untersuchung sogenannter Risikogesellschaften. Und die Beobachtung war, dass die Moderne sehr stark dazu neigt, einzelne Individuen, Unternehmer genauso wie Arbeiter, Konsumenten genauso wie unser eins gleichsam, für die Entscheidung, die sie selber treffen, auch verantwortlich zu machen, sodass die Idee war, Risiko ist immer das, was man selbst in die Welt setzt. Gefahr ist das, was einem von außen begegnen kann, ohne das eigenes Handeln dafür irgendwie verantwortlich zu machen wäre.
Jetzt ist ja dieses Risikobewusstsein bei Mallorca-Urlaubern offensichtlich nicht vorhanden oder jedenfalls nicht stark ausgeprägt. Die Satire-Seite der Postillon hat gewitzelt, Mallorca-Urlauber reservieren schon mal ihre Intensivbetten für die Zeit nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Woher denn diese weitgehende Sorglosigkeit?
Das ist eine Art Wette. Wir haben es ja im Moment mit einer Situation zu tun, eigentlich schon seit der zweiten Welle, wo sowohl der Staat eine Wette abschließt, nämlich die, es wird schon nicht so schlimm kommen, dass die Intensivstationen überlaufen werden, wie auch die Bürger eine Wette abschließen, es wird schon nicht so schlimm kommen, dass es ausgerechnet uns trifft. Die erste Welle war durchweg davon gekennzeichnet, dass das Virus als Gefahr galt, vor der wir uns alle gemeinsam schützen müssen mit entsprechend starken Maßnahmen. Seit der zweiten Welle und erst recht jetzt in der dritten Welle, sehr überraschend, weil ja die Situation eigentlich noch viel gefährlicher geworden ist als bei der zweiten Welle, haben wir es mit der Situation zu tun, dass man sagt, inzwischen könnte jeder Bescheid wissen, jeder könnte entsprechende Hygienemaßnahmen getroffen haben, jeder geht selbst ins Risiko und ist dann auch schuld, wenn er daran erkrankt und schuld, wenn er daran stirbt.
Sie sagen jetzt, viele Menschen hätten die Maxime verinnerlicht, riskiert so viel ihr wollt und wo ihr wollt, der Staat fängt euch auf. Gilt das offenbar also auch jetzt? Man geht eben das Risiko Mallorca ein in der Gewissheit, dass der Staat in diesem Falle dann das gute Gesundheitssystem sich anschließend kümmert, wenn eben das Risiko sich doch als größer erweist als gedacht?
Ja, meine These ist eher die, dass wir uns im sogenannten Wohlfahrtsstaat in einem extrem ausbalancierten Feld bewegen, in dem seit 100, 120 Jahren, seit Otto von Bismarck, genau überlegt worden ist und auch genau reguliert worden ist, welche Risiken dem Einzelnen zumutbar sind, für deren Konsequenzen, also falls das Risiko schief geht, falls das Risiko eintritt, wie man so schön sagt, er auch selbst oder sie auch selbst verantwortlich ist, bei Rauchen zum Beispiel oder beim Bergesteigen oder bei anderen Extremsportarten und wo das nicht der Fall ist. Die Idee ist grundsätzlich die, jedes Individuum geht ein Risiko ein, schon in dem Moment, in dem beispielsweise eine Berufsentscheidung getroffen wird. Dann gibt es aber Situationen, in denen Arbeitslosigkeit nicht dem Individuum, also seinen möglicherweise mangelnden Kompetenzen zuzurechnen ist, sondern einer allgemeinen Arbeitslosigkeit, einer konjunkturellen Delle, das heißt eine Gefahr. Dafür kommt der Staat auf, aber nicht für das Risiko, sich überhaupt auf diesen Beruf eingelassen zu haben. Und diese feine Austarierung läuft im Moment in der Corona-Pandemie auseinander, um es mal positiv zu sagen.
Das heißt, wir haben uns im Grunde daran gewöhnt, ein Risiko muss ich persönlich eigentlich fast nie tragen. Im Zweifelsfall trägt mein persönliches Risiko dann eben auch der Staat.
Es gibt so eine ganz merkwürdige Wette, die im Moment abgeschlossen wird, nämlich die, dass wir es nicht mit einer Notwendigkeit zu tun haben, sondern nach wie vor mit dem, was Soziologen immer so schön die Kontingenz der Gesellschaft nennen. Alles könnte anders sein. Man ist nicht in der Lage einzusehen, dass das Virus eine Notwendigkeit mitten hinein in die Welt und Gesellschaft platziert, auf die man sich einlassen müsste und tut alles Mögliche, mit einem wirklich illusionären Habitus ins eigene Risiko gehen zu können und damit auch zur Gefahr für andere werden zu können, was man eigentlich in dieser Situation nicht machen sollte und nicht machen dürfte.
Das Absurde ist ja, und das haben Sie schon gesagt, wir müssten es ja inzwischen wirklich besser wissen. Gerade der Fall Ischgl zeigt ja, wie zum Beispiel Corona-Cluster entstehen, die sich dann in alle Welt verteilen, zeigt eben, dass das Prinzip der Selbstverantwortung eben ja damals schon nicht funktioniert hat und jetzt eben auch wieder nicht funktionieren wird. Warum ist das so, dass wir uns damit so schwer tun, das zu lernen?
Die statistische Evidenz ist immer noch zu gering. Man trifft immer noch Leute, und ich selbst würde mich dazugehören, die sagen, ja, aber kennst du jemanden, der tatsächlich an Corona erkrankt ist? Mittlerweile kennt jeder jemanden, aber es ist so wenig breit gestreut, hat so eine mangelnde Evidenz, es hat so eine unklare Gefährdungssituation, dass man es irgendwie lieber nicht glauben möchte, als mühsam glaubt. Eine ganz merkwürdige psychologische Geschichte, die auf so etwas wie eine Präferenz für Ignoranz, eine Präferenz für Illusion hinausläuft.
Was empfehlen Sie denn jetzt in dieser Situation? Die Leute wieder zurückholen? Ich meine, das Problem in der Pandemie ist ja, Sie können die Urlauber jetzt nicht einfach ziehen lassen nach dem Motto, ist euer persönliches Risiko. Denn das sind ja sogenannte Spreader, die im Zweifelsfall dann wieder zur Gefahr für andere werden.
Also in der Situation der Politiker möchte ich persönlich nicht sein. Ich würde stark dafür plädieren, eine wesentlich offenere und deutlichere Kommunikation zu pflegen. Das heißt, die Warnungen auszusprechen, die ausgesprochen werden müssen, den statistischen Nebel, in dem wir uns bewegen, nach wie vor auch als solchen zu benennen und lieber eine harte Entscheidung zu treffen, die dann die Sache kurzfristig abschließbar macht, als diesen merkwürdigen Tanz zu vollziehen, der einem Bürger aufs Maul schaut, der irgendwie es nicht mehr aushält mit Corona und deswegen gerne wieder irgendwo hinreist, aber letztlich jedem Bürger auch klar macht, wir folgen jetzt einem Bürgerwillen, der der Situation als solcher in keiner Weise angemessen ist. Damit bringt sich ja die Politik um ihre eigene Glaubwürdigkeit.
Der Soziologe Dirk Becker von der Universität Wittenherdecke in SWR 2 am Morgen. Zur Mallorca-Sehnsucht vieler Menschen, die den Plan der Bundesregierung zum Brechen der dritten Corona-Welle gerade durcheinander bringt und zu den Risiken, die das mit sich bringt. Vielen Dank, Herr Becker, für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Höfer.
SWR 2 Kultur aktuell. Updates aus der Kulturszene. Mehrmals am Tag zu Literatur, Theater, Kunst und Musik. Auf swr2.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.